Viele Krankenhäuser sind nicht klimatisiert. Teilweise können Insuline besonders empfindlich auf Hitze reagieren. Blutdrucktabletten müssen mitunter angepasst werden. Wir sehen also, dass der Klimawandel das Gesundheitssystem in Gänze betrifft. Von der Frage, wie mit Klimatisierung in Krankenhäusern, nun bis hin zur Frage, brauche ich neue Arzneimittel, um beispielsweise Behandlungen für neu auftretende Krankheiten zu entwickeln.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ich bin Christopher Batschig und heute geht es weiter mit dem Thema Gesundheit in Zeiten des Klimawandels. In der letzten Folge haben wir schon von der immer stärker werdenden Pollenbelastung gehört. Und unter anderem das wird uns auch heute wieder beschäftigen, denn wenn durch den Klimawandel neue Krankheitsbilder entstehen und gesundheitliche Belastungen, wie zum Beispiel Allergien, immer höher werden, sind das Probleme, auf die die Pharmaindustrie reagieren muss. Wie sich die Branche darauf einstellt, welche Herausforderungen der Klimawandel für die Pharmaindustrie mit sich bringt und welche Lösungen es schon gibt und welche Lösungen auch schon diskutiert werden, darüber spreche ich heute mit zwei ausgewiesenen Fachleuten, Dr. Fatima Bikane und Dr. Dennis Stern von Pharma Deutschland e.V., dem Verband der pharmazeutischen Industrie in Deutschland. Fatima begleitet als Fachfrau für pharmazeutische Technologie die regulatorische und technologische Weiterentwicklung von Arzneimitteln. Sie hat den VDI übrigens auch schon an anderer Stelle unterstützt. Fatima war nämlich im Rahmen unserer VDI-Initiative Zukunft Deutschland 2050 am Impulspapier Impulse zur Gesundheitsversorgung und Medizintechnik der Zukunft als Expertin beteiligt. Dennis hat seine Promotion im Bereich Zellbiologie an der Ruhr-Universität Bochum absolviert und seit Ende 2019 leitet er die Stabsstelle Nachhaltigkeit bei Pharma Deutschland und verbindet heute wissenschaftliche Kompetenz mit den zentralen Zukunftsthemen der Branche im Bereich Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr. Schön, dass ihr beide da seid.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen und können.
Dann erzählt doch gerne mal zum Einstieg erstmal ein bisschen genauer was von eurer Rolle als Verband und welche Aufgaben ihr da übernehmt. Fatima, fang du gerne mal an.
Ja, das mache ich gerne. Ja, Pharma Deutschland ist ein Pharmaverband. Wir vertreten rund 400 pharmazeutische Unternehmen in Deutschland. Wir begleiten die gesamte Wertschöpfungskette eines Arzneimittels. Also von der Forschung über die Entwicklung und Herstellung bis hin zur Zulassung, Vertrieb und sogenannte Postmarketing-Phase. Also von der Wiege bis zur Bahre im Prinzip. Ich selbst bin von Hause aus Apothekerin, befasse mich vor allen Dingen mit regulatorischen und technologischen Themen rund um Arzneimittel und deren Entwicklung und Herstellung. Das bedeutet, dass ich mich fast täglich mit neuen gesetzlichen Anforderungen, Vorgaben, mit wissenschaftlichen Entwicklungen und Innovationen auseinandersetze. Und dabei verstehe ich mich in erster Linie als Schnittstelle zwischen Industrie, Behörde und Politik auch zum Teil. Das Ziel bei dem Ganzen ist natürlich, die Rahmenbedingungen für die Pharmaunternehmen so zu gestalten, dass Innovationen Patientinnen und Patienten auch zugutekommen können, gleichzeitig auch eine sichere und zuverlässige Arzneimittelversorgung, vor allen Dingen in Deutschland, gewährleistet ist und bleibt.
Dennis, ich habe es gerade schon in der Anmoderation erwähnt, du leitest die Stabsstelle Nachhaltigkeit. Was kann ich mir darunter so vorstellen?
Ja, erstmal herzlich willkommen. Im November 2019 zum Verband gekommen und wir haben seitdem das Thema Nachhaltigkeit neben allen Fokusthemen, die sich im Bereich Pharma ergeben, Produktion etc., als weiteres Thema voll in die Verbandsarbeit integriert. Das heißt, wir beraten inhaltlich zu Fachfragen beispielsweise, recyclingfähige Verpackungen etc. und bilden auf der anderen Seite aber auch, genau wie Fatima das im pharmazeutischen Bereich macht, die ganzen Schnittstellen ab zwischen Wirtschaft und Behörden, zwischen Wirtschaft und Politik auf deutscher Ebene, aber auch auf europäischer Ebene in Diskussionen mit dem EU-Parlament oder der Kommission. Darüber hinaus haben wir auch regelmäßige Webinare zum Thema Weiterbildung im Bereich Nachhaltigkeit.
Dann lass uns auch gerne direkt inhaltlich einsteigen. Wir haben es ja dieses Jahr schon fast mehrfach mitbekommen. Gerade die letzte Hitzewelle im Juni hat uns nochmal verdeutlicht, welche gesundheitlichen Belastungen der Klimawandel auch mit sich bringt. Aber es geht ja nicht nur um die höheren Temperaturen, sondern noch um viel mehr. Wie verändert sich durch den Klimawandel denn das Krankheitsspektrum in Deutschland? Gibt es da vielleicht auch Krankheitsbilder, auf die sich die Branche neu oder verstärkt einstellen muss?
Ja, wenn ich da vielleicht hier ansetzen kann. Wenn wir über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels sprechen, denken natürlich viele zuallererst und auch zu Recht an Hitzewellen. Weil das sind erstmal die sichtbaren Zeichen. Aber die Auswirkungen gehen natürlich viel weit drüber hinaus. Und was man beobachtet, sind natürlich mehr hitzebedingte Erkrankungen und eine zunehmende Belastung, vor allen Dingen für ältere Menschen und chronisch Kranke leiden auch sehr, sehr viel darunter. Parallel nehmen natürlich auch Allergien, Atemwegserkrankungen sehr zu und die Pollensaison verlängert sich und dadurch steigt auch da an der Stelle auch die Belastung. Neukrankheitserreger und Überträger verbreiten sich immer mehr und da denkt man an erster Stelle an bestimmte Mückenarten. Die Krankheiten übertragen, die bislang in Deutschland nicht so vorkamen. Also ganz unbekannt waren die nicht, aber das waren die typischen tropischen Krankheiten. Aber wir haben immer mehr und mehr auch damit zu tun. Extremwetterereignisse wirken sich auch sehr stark auf die Gesundheit. Ich meine, vor 5 Jahren haben wir hier auch in der Region die Ahr-Katastrophe erlebt. Die jährt sich jetzt die Tage, so vom 14. auf den 15. auch zum 5. Mal. Und wenn man sieht, welche Belastung das für die Menschen mit sich gebracht hat, daran sieht man, dass der Klimawandel nicht mehr eine Umweltfrage, sondern eine Frage der öffentlichen Gesundheit letztendlich.
Und Dennis, inwiefern stellt das auch eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem dar?
Ich würde gerne nochmal den Bogen spannen. Ich glaube, wichtig ist erstmal zu sagen, dass der Klimawandel ein globales Problem ist, das alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens betrifft. Gesundheit, Ernährung, Wasser, Energie, nationale Sicherheit, Wirtschaft, all diese Themen können wir heute nicht in die Zukunft denken, ohne uns die Frage zu stellen, wie gehen wir mit dem Klimawandel? Spezifisch auf Gesundheit. Die WHO hat es Mitte Mai diesen Jahres nochmal wiederholt. Der Klimawandel ist eine Gesundheitskrise. Wir haben allein in der letzten Juniwoche in Deutschland über 5000 Hitzetote. Die Gesamtzahl in der EU liegt im fünfstelligen Bereich. Viele Krankenhäuser sind nicht klimatisiert. Teilweise können Insuline besonders empfindlich auf Hitze reagieren. Blutdrucktabletten müssen mitunter angepasst werden. Wir sehen also, dass der Klimawandel das Gesundheitssystem in Gänze betrifft. Von der Frage, wie gehe ich mit Klimatisierung in Krankenhäusern um, bis hin zur Frage, brauche ich neue Arzneimittel, um beispielsweise Behandlung für neu auftretende Krankheiten eben zu entwickeln.
Fatima, du hast die Allergien gerade auch schon angesprochen. Die gelten ja inzwischen auch so als echte Volkskrankheit. In der letzten Folge haben wir bereits darüber gesprochen, dass die Pollenbelastung zunimmt und neue Pflanzenarten auch zu uns nach Deutschland kommen, deren Pollen dann zum Teil auch mit bestehenden Allergenen kreuzreagieren und das dann auch alles nochmal so ein bisschen verschlimmert für die Menschen, die darunter leiden. Was bedeutet das eigentlich für die Entwicklung von Arzneimitteln?
Für die Entwicklung für Arzneimittel bedeutet das vor allen Dingen, dass wir einfach nochmal schauen müssen, was haben wir im Portfolio, was haben wir an Arzneimittel verfügbar. Also es muss nicht unbedingt immer heißen, dass wir neue Wirkstoffklassen entwickeln müssen und so weiter. Das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht zwingend. Die Therapeutika und die therapeutischen Möglichkeiten, die wir heute haben, von Antihistaminika bis hin zu Corticosteroide. Ich meine, das ist ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die wir haben, bis hin zu modernen Biologika. Natürlich sind grundsätzlich sehr wirksam, wirken immer noch. Und die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass Allergien durch den Klimawandel vielfältiger und auch individueller werden. Also das ist das, was wir zunehmend beobachten. Wie gesagt, die Pollensaisons, die verlängern sich, neue Pflanzenarten breiten sich immer mehr aus, invasive Pflanzen sind da das Stichwort. Und was du auch gerade erwähnt hast, diese Kreuzreaktionen, die treten ja häufiger auf. Deshalb wird die Behandlung künftig stärker auf den einzelnen Patienten und die einzelne Patientin zugeschnitten werden müssen. Also das Stichwort ist hier die Individualisierung. Eine wichtige Rolle spielt dabei mit Sicherheit die Immuntherapie, die an der Ursache der Allergien auch ansetzt, genauso wie moderne Biologika für schwere allergische Erkrankungen natürlich. Also der Trend geht also weniger zu einem universellen Wundermittel, also die berühmten Blockbuster, die man kannte, gegen Allergien, sondern mehr zu etwas genaueren, also präziseren, individuelleren Therapien für unterschiedliche Allergieprofile, Patientengruppen und so weiter. Also das ist sozusagen da, wo der Trend hingeht.
Jetzt haben wir gerade eben ja auch schon gehört, dass der Klimawandel viele Herausforderungen mit sich bringt und auch veränderte Anforderungen. Wie müssen Pharmaunternehmen denn darauf reagieren? Also braucht es dann zum Beispiel auch schnellere Zulassungsverfahren für neue Medikamente oder auch mehr regulatorische Flexibilität?
Ja, also der Klimawandel betrifft natürlich die Pharmaunternehmen, die Pharmaindustrie insgesamt auf genauso wie alle Unternehmen und alle Gesellschaftsschichten auf mehreren Ebenen. Also es verändert nicht nur das Krankheitsspektrum, wie wir gerade gehört haben, sondern stellt auch neue Anforderungen an Produktionsstandorten, Lieferketten, Versorgungssicherheit und so weiter. Deshalb werden auf jeden Fall, also das viel zitierte Wort, die Resilienz, viel wichtiger, vorausschauende Planung wird immer wichtiger. Aber gleichzeitig brauchen wir natürlich auch regulatorische Verfahren, die schnell genug sind, flexibel sind, um auf neue Gesundheitsrisiken reagieren zu können. Dabei soll natürlich das Thema Sicherheit und Qualität weiterhin gewährleistet bleiben. Also die Aufgabe der Zukunft wird dann sein, Innovation, Geschwindigkeit, Patientenschutz irgendwie miteinander zu verbinden. Also die Herausforderung ist nicht mehr Regulierung, weniger Regulierung, sondern einfach bessere Regulierung.
Und es sind ja nicht nur Pflanzenarten, die sich ausbreiten, sondern auch neue Tierarten, wie zum Beispiel die asiatische Tigermücke. Welche Bedeutung hat das für die Pharmaindustrie?
Ja, die Tigermücke ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie der Klimawandel das Krankheitsspektrum in Deutschland oder insgesamt in Europa verändert. Sind allesamt Krankheiten, die wir lange vor allem aus tropischen Gegenden kannten. Die werden künftig auch bei uns häufiger auftreten. Für die Pharmaindustrie bedeutet das natürlich, diese ganze gesundheitliche Entwicklung frühzeitig zu erkennen und zu forschen, zu antizipieren, Diagnostik, Präventionsstrategien entsprechend auch anzupassen. Weil wenn sich Risiken verändern, müssen natürlich auch die verfügbaren Arzneimittel und Diagnostik und insgesamt die medizinischen Lösungen müssen sich natürlich auch verändern, um hiermit Schritt zu halten. Also denkbar wäre natürlich, dass Impfstoffe und Therapie gegen Erkrankungen wie Denguefieber oder Westnil-Virus künftig wahrscheinlich stärker an Bedeutung gewinnen. Und dabei gilt natürlich, Vorsorge muss lange, lange vor dem eigentlichen Bedarf beginnen, weil die Entwicklung neuer Impfstoffe, neuer Arzneimittel insgesamt dauert sehr viele Jahre. Und zukünftig wird es wahrscheinlich auch diese Grenze, die man bis heute kennt, hier sind die tropischen Krankheiten auf der einen Seite, auf der anderen Seite die sogenannten Zivilisationskrankheiten. Also diese Grenze wird wahrscheinlich zukünftig zunehmend verschwimmen. Also Forschung und Entwicklung müssen natürlich deshalb auch globaler, so wie Dennis eben gesagt hat, ne, diese globale Ansatz. Wir müssen das Ganze global denken und wir müssen uns einfach auf Gesundheitsrisiken vorbereiten, die bislang einfach nicht im Fokus standen. Also was heute noch als Reiseerkrankung gilt, kann morgen eventuell Teil der regulären Gesundheitsvorsorge in Deutschland und in Europa sein.
Wo stehen wir denn hier in Deutschland da gerade bei der Vorbereitung?
Ja, der politische Wille ist sehr groß. Wir natürlich als Verband oder insgesamt als Pharmaindustrie helfen da sehr kräftig mit. Wir wollen Teil der Lösung sein. Und da laufen im Moment ganz viele Initiativen, zu denen wir eingeladen werden. Also wie gesagt, das Stichwort Resilienz, da ist sogar ein Gesetz in Vorbereitung. Also auf europäischer Ebene gibt es schon welche. Und das wird in Deutschland im Moment vorbereitet. Und da sehen wir auch, dabei, da Input zu liefern. Und das läuft, wenn man so will. Ne? Die Ansätze sind da und ich glaube, die politischen Verantwortlichen haben das auch verstanden. Also nicht nur aufgrund des Klimawandels, sondern auch insgesamt aufgrund der geopolitischen Entwicklung. Also es wird ein Teil davon sein.
Das klingt doch gut und macht ein bisschen Hoffnung. Jetzt haben wir bisher vor allem über die Reaktionen auf neue Krankheitsbilder gesprochen. Es gibt aber ja auch noch eine andere Ebene. Wie sieht es denn auch mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Produktion aus, zum Beispiel bei pflanzlichen Arzneimitteln oder so? Spürt man da auch schon Auswirkungen auf die Qualität oder Verfügbarkeit von pflanzlichen Rohstoffen?
Grundsätzlich, und es geht jetzt über Phytopharmaka hinaus, wissen wir ja, dass Hitze und Dürre bei Pflanzen Stress erzeugt und der Wirkstoffgehalt dadurch mitunter reduziert werden kann. Was wir auch sehen ist, dass der Klimawandel die Landwirtschaft grundsätzlich vor enorme Herausforderungen stellt, weil hohe Hitze und Dürre eben Druck aus, der zu Ernte Einbußen führt und pflanzliche Rohstoffe generell verteuert. Das betrifft beispielsweise Aloe Vera aus Südafrika, weil so wenig Wasserressourcen da sind. Wir sehen aber auch, dass das den heimischen Ausbau in Deutschland und Europa sowie in Südostasien betrifft.
Und was sind die Lösungen?
Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, weil sich die Frage ja auch stellt, wo sieht man das konkret? Das ist oft gar nicht so einfach, Beispiele zu finden, die sehr spezifisch für den Pharmabereich sind. Es gibt aber, das ist ganz interessant, 2018 ist ein erster Artikel erschienen, der erstmalig eben berichtet hat, dass Trockenheit explizit beim Beispiel Arzneipflanzen die Preise hat steigen lassen. Was wir jetzt natürlich gesehen haben, dass die Hitzewellen seit 18 eigentlich nur eine Richtung kennen, weiter nach oben. Das heißt, es ist zu erwarten, dass diese Effekte sich auch in Zukunft eher verstärken. Wir sehen es an anderen Beispielen noch viel deutlicher, ebenfalls Landwirtschaft, aber nicht mehr Arzneimittel. Die extreme Dürre, beispielsweise Olivenöl, hat die Preise allein in der EU zwischen 22 und 24 um 78% steigen lassen. Indien, auch ein großer Lieferant von pflanzlichen Rohstoffen, bereitet sich gerade auf El Niño vor und erwartet, Bericht Ende Juni 2026, erneute Ernteausfälle und damit verbundene steigende Kosten bei pflanzlichen Rohstoffen und Lebensmitteln. Also insgesamt ist das Thema schon sehr dramatisch und betrifft uns eben in globalen Lieferketten.
Ja, das sind auf jeden Fall schon nochmal spannende Zahlen und sehr, sehr eindrucksvolle Zahlen. Trotzdem nochmal so gefragt, was sind da so die Lösungswege, also dann andere Lieferketten oder auch neue Anbaugebiete für diese Pflanzen, aus denen man dann Medikamente herstellen kann?
Das Thema Emissionsreduktion ist ja heute ein selbstverständlicher Teil der pharmazeutischen Produktion. Man versucht das auf vielen Ebenen anzugehen. Bei der Frage alternative Lieferketten wird es natürlich enorm schwierig, weil wir die Folgen des Klimawandels in allen Erdregionen sehen. Ganz, wie gerade geschildert, ganz gleich, ob Deutschland, Afrika oder Asien. Was wir aber sehen, ist, dass die Unternehmen sich darauf vorbereiten. Natürlich kann ich Klimaanpassungsmaßnahmen entwickeln und auch schauen, wie kann ich effizienter Wasser nutzen und mit den geringeren Ressourcen, die ich habe, eben einen Ertrag so zu sichern, dass wir eine gleiche Produktion von pflanzlichen Rohstoffen haben für die pharmazeutische Industrie. Wichtig auch für zukünftige Innovationen ist natürlich die genetische Ressource als Bibliothek für neue Innovationen. Darüber hinaus sehen wir aber auch, dass das Thema in der Produktion aktiv angegangen wird. Wir haben beispielsweise ein familiengeführtes Unternehmen, Mitgliedsunternehmen aus Bayern, das eigenständig eine Kraft-Kälteanlage so optimiert hat, dass man aus 1 Kilowatt Strom bis zu 14 kWh Kälte erzeugen kann. Das ist weit oberhalb dessen, was gute Anlagen am Markt liefern. Wir sehen also, es geht nicht nur um die Frage effiziente Produktion der Rohstoffe, sondern auch effiziente Produktionsbedingungen. Andere Mitgliedsunternehmen setzen beispielsweise, da sind wir dann nicht mehr im Bereich Phytopharmaka, auf den Austausch von Treibmitteln bei Dosiererosolen. Auch das ist hier ein steigendes Thema, Atemwegserkrankungen im Kontext Klimawandel. Und diese sogenannten grünen Alternativen können den CO2-Footprint bei Dosier-Aerosolen um bis zu 99% senken. Es gibt also nicht die eine Maßnahme, die Erfolg verspricht, sondern die Summe aus. Was mache ich bei der Rohstoffversorgung? Was mache ich in der Produktion? Was mache ich vielleicht auch am Produkt oder ja, am Produkt Vermittler am Beispiel des Dosier-Aerosolspenders, um eben die Emissionen runterzubekommen.
Mhm. Damit sind wir ja auch schon so beim Stichwort Green Pharma. Also ist dein Eindruck und dein Gefühl auch schon, dass die Pharmafirmen auf dem Schirm haben und da auch wirklich sich bemüht sind, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern?
Also wie gesagt, das sind jetzt nur Beispiele, die aber verdeutlichen, dass der pharmazeutische Sektor insgesamt nicht nur ein Treiber von gesundheitlichen Innovationen ist, sondern auch von Innovationen im Bereich der Treibhausgasminderung. Ein anderes Beispiel, was ich finde, dass das sehr gut auch das globale Engagement verdeutlicht. Es gibt ja SBTI, der Goldstandard für die Frage, wie setzen sich Unternehmen Emissionsreduktionsziele? Da haben wir inzwischen knapp 350 globale Pharmaunternehmen, die extern validierte Net-Zero-Strategien haben. Das hat dann natürlich einen Einfluss auch über die Lieferketten auf weitere Unternehmen global. Also der Sektor unternimmt massive Anstrengungen, um hier auch ein Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit zu sein.
Also ganz viele Themen gerade unterwegs und die uns in Zukunft, glaube ich, auch noch lange begleiten werden. Wir würden ganz gerne jetzt zum Abschluss auch nochmal in die Zukunft gucken. Fatima, vielleicht fangen wir mit dir an. Wie wird der Klimawandel denn die Arbeit der Pharmaindustrie und den Arzneimittelmarkt verändert haben?
Das wird natürlich jede Menge Veränderungen mit sich bringen. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir auch auf die Gesundheitsrisiken, über die wir auch gerade gesprochen haben, auch adäquat reagieren. Das Thema Entwicklung und Forschung, neue Krankheiten im Prinzip zu bekämpfen. Also das wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt sein. In dem Ganzen ist natürlich auch eingeflochten das Thema der Lieferketten, Lieferfähigkeit, die Rohstoffbeschaffung und so weiter. Also da sind im Prinzip mehrere Ebenen und mehrere Gleise, auf denen jetzt die Pharmaindustrie auf jeden Fall da fahren muss. Also es ist definitiv, der Klimawandel ist auf jeden Fall langfristige Herausforderung und die Pharmaunternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Die Innovation und Versorgungssicherheit nicht nur von heute, sondern auch von morgen ermöglichen und gewährleisten. Wir hatten das Thema auch Zulassungsverfahren. Also wir brauchen auf jeden Fall eine etwas flexiblere Regulierung und flexiblere Zulassungsverfahren. Das Thema Forschungsförderung, da glaube ich, werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Das müssen wir auch noch im Blick nehmen. Wir brauchen eine Politik, die Resilienz und Versorgungssicherheit stärkt, weil Versorgungssicherheit entsteht auch nicht erst in der Krise. Sie muss durch die richtige Investition und die richtigen Rahmenbedingungen lange, lange davor stattfinden. Und das wird die Pharmawelt ist auch, wie gesagt, ist auch sehr stark vom Klimawandel beeinflusst und der Impact ist heute schon sichtbar. Und die Reaktion darauf läuft auf mehrere Ebenen. Aber das Thema natürlich Versorgung, das ist hier der Fokus und die öffentliche Gesundheit. Das ist das, was die Pharmaindustrie immer mehr und mehr im Blick hat.
Dennis, dann vielleicht an dich nochmal die letzte Frage. Was braucht die Branche denn von der Politik, damit sie sich auf diese ganzen Veränderungen einstellen kann?
Wir sehen ja, dass die Resilienz der Gesundheitssysteme nur dauerhaft aufrechterhalten werden kann, wenn wir Nachhaltigkeit konsequent mitdenken. Mehr Einweisungen ins Krankenhaus, mehr Menschen, die ins Krankenhaus müssen und behandelt werden, weil Hitze, weil neue Krankheiten, weil mehr Allergien, das wird Kosten erzeugen. Und je stärker der Klimawandel fortgeschritten ist, desto höher sind eben die Kosten auch im Gesundheitssystem. Deshalb zahlen Einsparungen direkt auf den Gesundheitsschutz aus, leisten aber auch einen Beitrag zur Resilienz der Gesundheitssysteme. Daher muss Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit bei Humanarzneimitteln zwingend gemeinsam mit der Versorgungssicherheit betrachtet werden. werden. Fatima hatte das schon gesagt. Worum es also geht, ist, und da ist der Wunsch an die Politik, dass Kostensteigerung, möglicherweise auch nur kurz- oder mittelfristige Kostensteigerung, die dadurch entstehen, dass Unternehmen Maßnahmen zur Treibhausgasminderung umsetzen und auch nachweisen können, dass das eben Effekt hat. Wir haben schöne Beispiele diskutiert, die eben genau das zeigen. Auch innerhalb der bestehenden Erstattungspraxis dann abgebildet werden und man nicht nur auf die ökonomischen oder kurzfristig ökonomischen Aspekt guckt.
Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für eure spannenden Einblicke in das Thema und auch eure Ausblicke in die Zukunft. Schön, dass ihr bei Technik aus Ort zu Gast wart.
Danke.
Ja, tschüss. Danke dir.
Das war ja also der Abschluss unserer kleinen Reihe Gesundheit in Zeiten des Klimawandels. Auch diesmal freuen wir uns wieder über Feedback von euch. Lasst gerne einen Kommentar unter der Folge da oder schreibt uns eine Mail an podcast@vdi.de. Wir nehmen auch immer gerne Themenvorschläge von euch auf. Ich bin Christopher Batschig und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin macht es gut und tschüss.